Das war jetzt ein Klassiker. Also sowohl der Jürgen Vetter als auch dieses Lied, das wir gerade gehört haben. Und es hat uns so ein bisschen hineingenommen, auch in das Besondere dieses Sonntages, der ja Sonntag Laetare heißt. Jetzt muss man nicht im Kirchenjahr sich da besonders irgendwie gut auskennen und das alles schon wissen, um dann auch richtig vorbereitet zu sein für den Gottesdienst oder auch für die Predigt. Aber ich habe gedacht, das ist doch interessant. Und die Conny Schäuble hat mich darauf hingewiesen. Dieser Laetare-Sonntag, da steht doch in kirchenjahr.de irgendwas, ist ein besonderer Sonntag. Und dann habe ich mal nachgeschaut und ich zitiere jetzt aus dieser Einführung. Laetare, das ist ein kleines Osterfest in der Passionszeit. Also wir feiern jetzt Ostern so ein bisschen mitten in der Passionszeit. In den Texten dieses Sonntages ist schon deutlich die Hoffnung auf das neue Leben angelegt, die Ostern zur Vollendung gelangt. Dazu passt das Bild vom Weizenkorn, Christian hat es vorhin auch vorgelesen schon, das in die Erde fallen und sterben muss, um neues Leben hervorzubringen. Wer heute Kresse oder Weizen auf feuchte Watte oder in kleine Töpfe sät, hat zu Ostern einen kleinen Ostergarten zu Hause. Also könnt ihr mal probieren. So Kresse oder Weizen auf feuchte Watte. Und er kann beobachten, wie ein Korn zum Keim wird oder mit anderen Worten, wie etwas stirbt, um Neues hervorzubringen. So wie Jesus selbst und so wie Jesus auch Nachfolge beschrieben hat. Vielleicht bekommen wir durch diesen Sonntag und durch diesen Gottesdienst Mut, endlich etwas sterben zu lassen, etwas aufzugeben, vielleicht hinzugeben, im Vertrauen darauf, dass etwas ganz Neues wachsen und entstehen kann. Und darum wollen wir beten. Herr, berühre du jetzt unser Herz. Du weißt, wie es darin aussieht. Du weißt, wie es uns geht. Und du möchtest, dass Neues entsteht. Amen. Ja, das Weizenkornprinzip. So habe ich diese Predigt überschrieben und da möchte ich gerne mit euch so drüber nachdenken. Das Weizenkornprinzip, das anknüpft an diesen Vers aus dem Johannesevangelium. Ich werde ihn gleich im Zusammenhang lesen, dass uns das deutlich machen möchte. Von Ostern her können wir sowas verstehen, warum Passion geschehen musste und warum wir, ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich selber, wie dieses Lied Jesu meine Freude auch deutlich gemacht hat, warum wir Passionszeit feiern, warum wir das feiern, auch an Karfreitag, dass da einer gestorben ist. Das war für mich immer auch so als junger Kerl, der nicht christlich aufgewachsen ist, immer so ein Paradox, dass man das feiert. Und ich kann mich daran erinnern, wie meine Tante mir mal erzählt hat von ihrer Enkeltochter, dass die nicht mehr in die Kirche gehen wollte, weil sie gesagt hat, da vorne hängt ja ein Toter. Was soll das? Und jetzt stehen wir in dieser Spannung mitten in der Passionszeit, wo uns das zumindest, wenn wir regelmäßig in der Bibel lesen oder auch in Gottesdienst kommen, jetzt besonders auch ein bisschen vor Augen geführt wird. Was hat es mit diesem Jesus von Nazareth und seinem Leiden auf sich, und das soll etwas von Ostern aufleuchten. Und in diesem Bildwort, das Jesus selber gesagt hat, da steckt Ostern drin. Und ich hoffe, dass wir in diesem Gottesdienst so ein bisschen von dem berührt werden. Nein, nicht nur ein bisschen, sondern dass uns das packt, was darin steckt und was das bedeutet. Warum musste Jesus sterben? Ich lese das mal im Zusammenhang, sehr ungewöhnlich, weil Jesus da von Leuten angesprochen wird, die ihn gerne sehen wollen und dann geht er darauf gar nicht ein. Ich lese es mal, Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 20 folgende. Da waren aber einige Griechen, wahrscheinlich gottesfürchtige Menschen, die von den Juden her und ihrem Glauben beeindruckt waren, unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Ist ja gut, wenn man die richtigen Leute fragt, wenn man Jesus sehen und kennenlernen möchte. Hier der Philippus war so einer. Der Philippus kommt und sagt es Andreas. Und es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen, Und er spricht, die Stunde ist nun gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt festhält, wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Ui, wenn mir jemand dient, sagt Jesus, dann folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Also auf die Frage, warum musste Jesus sterben, warum die Geschichte vom Kreuz, da würde Jesus, so wie hier, vielleicht nur mit diesem einen Satz antworten. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, wenn es nicht stirbt, dann bleibt es allein. Aber wenn es in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Dem wollen wir nachdenken. Warum musste Jesus sterben? Und was bedeutet das? Wer stirbt schon gerne? Jesus? Das ist interessant, gleich im Vers danach, da geht Jesus eigentlich auf diese Frage drauf ein. Hat er das einfach nur so locker lässig gemacht? Da heißt es, Jesus selber sagt, jetzt ist meine Seele betrübt, bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Vielleicht geht es auch anders. Aber genau darum doch bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel. Ja, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Also, das Weizenkornprinzip ist nicht einfach so, sag mal, Happy Maggie, sondern das ist ein Lebensprinzip im Blick auf Jesus und im Blick auf Nachfolge Jesu. Das wird hier deutlich. Und wenn es dich interessiert, was das heißt, dann lade ich dich ein, dem ein bisschen mit nachzugehen und nachzudenken. Von diesem Bild her und von der Frage her, warum musste Jesus sterben? Das Weizenkornprinzip im Blick auf Jesus. Ich habe dazu dieses Bild gefunden, wo das Weizenkornbild mit dem Kreuz Jesu verknüpft wurde, mit der Passion. Und ich bin im Nachdenken darüber so auf mindestens 6 Aspekte gestoßen, die ich gerne mit euch ein bisschen näher anschauen möchte. Der erste Aspekt, ich beginne von links, heißt Dei. Dei ist ein griechisches, koine-griechisches Wort und das heißt, es musste so sein. Oder man könnte auch sagen, es ging nicht anders. Jesus selber, wir haben es gerade gehört, fragt und merkt, ist bestürzt und er sagt, geht's nicht anders. Erinnert an welche Geschichte in der Passionszeit? Gethsemane. Gethsemane, wo er das ganz tief nochmal durchkämpfen muss. Also bis in die letzte Stunde hinein war davon geprägt, getrieben, was geht's nicht auch anders? Und Dei macht deutlich, nein, es ging nicht anders. Das ist der Weg. Oder an anderer Stelle sagte Jesus, des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er selber diene und sein Leben als Lösegeld gebe für viele. Da ist das Bild Lösegeld. Aber es ist dasselbe Prinzip, dass er sich hingibt. Es geht offensichtlich nicht anders. Das ist die Geschichte Jesu, die er hier mit dem Bild vom Weizenkorn verknüpft. Und er sagt, ein Weizenkorn, das nicht in die Erde fällt, wird allein bleiben. Es geht nicht anders. Und so geht es auch, wenn ich gehorsam meinem Vater auf die Erde komme, dann nicht, um hier mir von allen dienen zu lassen, um hier der King of Kings zu sein. Und wenig vorher war es so, dass sie Hosianna gerufen haben. Aber Jesus macht nicht mit, er sagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Es geht nicht anders, des Menschen Sohn muss. Und darum ist es ja interessant, die Menschen, die Griechen kommen und sagen, wir würden gerne Jesus kennenlernen. Und für Jesus ist das das Zeichen, oh ja, jetzt ist meine Stunde gekommen, in Klammer, und alle werden mich so kennenlernen können. Ein weiterer Aspekt dieses Weizenkornprinzips ist für mich das Stichwort Leben durch Tod. Leben durch Tod. Das ist beim Weizenkorn offensichtlich. Denn wenn es in die Erde fällt, dann löst es sich auf, es stirbt. Und Jesus gebraucht ja auch dieses Wort hier. Wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt, also wirklich stirbt. Für uns ist der Tod das Ende. Der Tod ist das, wovor wir große Angst haben. Und Jesus sagt, denkt an das Weizenkorn. Das ist ein Bild für mein Leben und das ist ein Bild auch für das Leben der Leute, die zu mir gehören. Nämlich, der Tod ist nie das Ende. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du diese Verheißung, dass es Leben aus dem Tod gibt. Aber nur deswegen, weil das für Jesus selbstverständlich der Anfang war. Ich bin bereit zu sterben, weil ich weiß, es ist der Weg, in dem Gott zeigen wird, dass neues Leben entstehen kann. Neues Leben entstehen kann, wo jemand sein Leben hingibt. Für andere sogar. Das heißt es hier, für andere. Also das Weizenkornprinzip lehrt uns das. Wir essen sozusagen täglich Brot von diesem Prinzip her, dass aus dem Tod des einen Leben für ganz viele entstanden ist. Lebensopfer ist so ein weiterer Aspekt des Weizenkornprinzips. All das steckt ja in diesem Bild drin. Das Korn wird wirklich aufgelöst. Und das heißt immer und immer wieder, er gab sich selbst hin. Er hat sich ganz eingesetzt. Nicht nur so ein Stück weit, nicht nur einen Tag in der Woche, nicht nur so Teil, ja, ich finde es ja ganz toll und ich bin auch dafür, ich stimme auch dafür, die Menschen sollten leben. Nein, er hat sein Leben selber gegeben. Er hat sich hingegeben. Und da ist mir dieser Aspekt von Wagnis und Weisheit ganz wichtig. Ich werde nachher, wenn ich den Bogen zu uns rüberspanne, darauf auch nochmal zurückkommen. Wagnis, was heißt das? Wagnis heißt, ich nehme das Korn und werfe es aus. Man könnte auch sagen, ich werfe Essen weg. Und es war, so habe ich gehört, für Menschen gerade in der Nachkriegszeit, vielleicht kennen es einige Eltern so, wirklich manchmal ein Kampf, ein Wagnis zu sagen, das Korn, wonach ich jetzt Hunger habe, das wir brauchen, das Saatgut, das nutze ich jetzt nicht für mich und mache daraus Brot, sondern ich werfe es weg. Korn, das zunächst mal weggeworfen wird und nicht einfach auf dem Boden fällt und wupp, ist da was Neues gewachsen, oder? Also ich weiß nicht, wer bei euch Erfahrungen diesbezüglich gemacht hat. Ich kenne es jetzt weniger mit dem Korn als vielmehr mit den Kartoffeln. Wenn ich die jetzt dann wieder mal einpflanze, dann muss ich ganz schön lange warten. Und ich habe ein Risiko. Es kann sein, dass auch nichts wächst. Also, das Korn, das weggeworfen wird, das ist ein Wagnis. Ich weiß nicht, was daraus wird. Oder? Und jetzt kommt die Weisheit. Wir alle sagen, Mensch, ist doch logisch. Natürlich, anders gibt es ja gar keine Weizenfelder. Anders gibt es keine Kartoffelernte. Anders geht es ja gar nicht. Das ist doch ein Naturgesetz. Das Naturgesetz ist, dass man etwas wegwirft im Vertrauen darauf, dass darin die Kraft ist, dass Neues daraus entstehen kann. Das weiß man doch. Das ist doch Weisheit. Ja, das Weizenkornprinzip ist Wagnis und Weisheit. Jesus ist bereit, sein Leben hinzugeben. Das ist ein Wagnis. Denn vor ihm ist noch keiner von den Toten wiedergekommen. Zumindest in der Art und Weise nicht. Wird es wirklich auch so gelingen? Dieses Wagnis verbunden mit der Weisheit. Da ist der Gott, der Tote auferweckt. Ich glaube an Gott, den Schöpfer, an Gott, den Neuschöpfer, an den Gott, der mich gesandt hat, mein Leben zu geben. Das ist die Weisheit. Und sie wird dann von Paulus in den großen Christushymnus gepackt, dass er sein Leben hingegeben hat, dass er ganz sich hinabgebeugt hat, bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und wir wissen das jetzt. Wir feiern Passion von Ostern herkommend. Und wir können, wenn wir es kapieren, Evangelium verstehen als dieses Weizenkornprinzip. Jawohl. Und dann geschieht etwas weiteres. Halt. Nämlich, uns wird deutlich beim Weizenkornprinzip, natürlich geht es um Vervielfältigung. Um Vervielfältigung. Im Blick auf Jesus kann man sagen, der eine, in dem Gott gegenwärtig war, der eine, um den herum Menschen Gottes Gegenwart erlebt haben, der eine gibt sich hin und was geschieht? Er wird auferweckt und mit ihm werden ganz viele verbunden Gottes Gegenwart jetzt erleben. Ich komme gleich beim Stichwort Verherrlichung nochmal drauf zurück, möchte aber an der Stelle hinweisen auf Jesaja. An Palmsonntag wird Simon Karsten über den Gottesknechten Buch Jesaja im Alten Testament 600 Jahre vor Jesu leben und sterben, hat Jesaja Folgendes gesagt, von Gottes Geist her geprägt und beeinflusst. Wenn er, dieser Knecht Gottes, sein Leben gegeben hat als Schuldopfer, dann wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Der eine zu den vielen. Das Weizenkornprinzip zeigt mir, aus einem werden ganz viele. Und jetzt verstehe ich das Bild. Der eine Christus, der in seiner Gemeinde lebt, die dann sein Leib genannt wird, nochmal ganz anders. Er bleibt nicht sich bei sich selber allein, sondern er gibt sich hin, damit ganz viele davon profitieren können. Sein Leben für uns gegeben. Das ist das Prinzip auch der Vervielfältigung, der Multiplikation. Er bleibt nicht bei sich, sondern er teilt es mit. Willst du verstehen, warum Jesus sterben musste? Dann schau auf das Weizenkorn, weil aus dem einen ganz, ganz viele werden und leben. Und nicht nur an einem Ort jetzt, sondern an vielen Orten. Wir leben ja schon in der, was weiß ich, wievielten Generation. Und wir leben von diesem einen Weizenkorn, das aus Christus Christen werden. Darum geht's. Und darum verstehe ich auch, warum komischerweise hier Jesus in dem Zusammenhang von seiner Verherrlichung spricht. Es geht um Tod und dann geht es um Verherrlichung. Ja, aber das hängt mit all dem zusammen. Das war der Weg Gottes, dass er durch Leben, sozusagen durch den Tod das Leben bringt, dass er sich selber bereit ist hinzugeben, dass dieses Wagnis verbunden mit der Weisheit deutlich macht, jawohl, es geschieht etwas in seinem Umfeld. Und darum ist es so wichtig. Darum feiern wir Karfreitag ganz besonders, weil wir glauben, das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt der Verherrlichung Jesu. Seine Verherrlichung ist nicht die Krone, sondern seine Verherrlichung ist der Dornenkranz. Seine Erhöhung ist nicht König der Könige, sondern seine Erhöhung ist, dass er am Kreuz erhöht wird. So verstehen auch Ausleger und machen uns deutlich, das ist hier gemeint. Wenn ich erhöht werde, dann will ich alle zu mir ziehen. Das ist Verherrlichung, weil gerade durch das Kreuz, durch die Hingabe Jesu, durch dieses Weizenkornopfer Jesu, Gottes Herrlichkeit offenbar wird. Gottes Herrlichkeit wird offenbar, dass der Gekreuzigte der Auferstandene ist. Und dass der Auferstandene zum Himmel aufgefahren ist, zur Rechten Gottes sitzt. Dass er der ist, der jetzt überall ist. Der uns an allen Orten Gottes Gegenwart und Nähe vermitteln kann. Und dass er seinen Geist ausgegossen hat. Dass Menschen mit ihm so verbunden sind, dass sie in sich dieselbe Lebenskraft spüren. Paulus spricht im Epheserbrief davon. Und er sagt, dass diese Kraft der Auferstehung, die Jesus von den Toten aufgeweckt hat, nun in unser Leben hineinkommen kann. Kann ich mir das vorstellen? Das ist Verherrlichung. Stell dir vor, in deiner Niedrigkeit, in dem, was du so alltäglich erlebst, kann etwas von der Herrlichkeit Gottes aufleuchten. Aber nur da, wo dieser Christus in dir zum Zuge kommt. Und darum das Weizenkornprinzip im Blick auf uns persönlich. Jesus selber spannt hier schon den Bogen und er sagt, ich erkläre jetzt, oder ich mit meinen Worten sage ich es, er sagt, ich erkläre jetzt nicht nur, warum ich sterben muss, sondern ich sage euch auch, das ist ein Prinzip, das auch für alle meine Nachfolger gilt. So wie aus dem einen Weizenkorn eben nicht plötzlich eine Birne kommt oder eine Kartoffel, sondern wieder Weizen, dasselbe, aus demselben Material. Aha. Und das heißt jetzt für uns, zunächst mal, echtes Christsein kommt von Christus. Seine DNA in uns. Willst du Christ sein, dann mach nicht Christus nach, sondern verbinde dich mit diesem Christus. Und das nennt die Bibel, das ist eine neue Geburt. Mitten im Leben, mitten in unserem Dasein hier und heute können wir von Neuem geboren werden. Indem nämlich dieses Wort in uns wie so ein Keimling ist und uns zu neuen Menschen macht, uns von innen heraus verändern kann. In Johannes 1, Vers 12 heißt es so, dass die, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das sind die, die nicht aus Fleisch und Blut neu geboren werden, sondern durch den Geist Gottes. Gottes Geist will in uns eine Verwandlung, eine Metamorphose hervorbringen, dass wir Christus ähnlicher werden. Echtes Christsein kommt von Christus. Und darum ist das alles Entscheidende, die entscheidende Frage für dich, wenn du Christ sein möchtest, ist, wie geht es mit Jesus? Wie lebst du mit diesem Christus? Wovon lebst du? Wo wird es konkret in deinem Leben? Jürgen hat erzählt, für ihn ist es tagtäglich etwas Wichtiges, sich mit diesem Christus zu verbinden, auf ihn zu hören, auf sein Wort zu hören, zu beten, auf seinen Geist zu hören, zu erkennen, wo willst du heute in mir mit deiner Kraft zur Entfaltung kommen? Wir leben von dem, wie ein Weizenkorn. Ein Weizenkorn seine Geschichte hat. Nämlich nicht, dass irgendeiner Schnipp gemacht hat und dann war es da, sondern dass dieses Weizenkorn Frucht eines anderen Weizenkorns ist. Dass aus dieser Hingabe Neues geworden ist. Und jetzt könnte man eigentlich auch eine Märtyrergeschichte der Gemeinde Jesu erzählen. Ich will nur darauf hinweisen, aber dass da auch dieses Weizenkornprinzip drinsteckt, dass Menschen bereit waren, so sehr sich für diesen Jesus hinzugeben, weil dieser Christus in ihnen stärker war als ihr natürliches Bedürfnis, für sich allein zu bleiben. Ich meine mir mich. Echtes Christsein kommt von Christus und seiner DNA in uns. Dienen, nachfolgen, anbeten. DNA. Kann man sich merken. Dienen, nachfolgen, anbeten. Und dann wird die Hingabe eine Aufgabe, und zwar mit Verheißung. jetzt nicht Johannes 1,12, sondern Römer 12,1. Da sagt Paulus, durch die Barmherzigkeit Gottes ermahne ich euch nun, ihr, die ihr das von Jesus gehört und verstanden habt, dass ihr eure Leiber hingebt, eure Leiber, Biologie, unseren Körper hingebt als lebendiges Opfer, nicht als Todesopfer. Die Geschichte haben wir hinter uns, Gott sei Dank. Hebräerbrief sagt uns, diese einmalige leibliche Hingabe Jesu genügt für alle. Jetzt geht es um eine geistliche Hingabe, um eine innere Hingabe, dass ihr euch selber zur Verfügung stellt, diesem Christus. Dass ihr euch an ihm orientiert, dass euer Denken verwandelt wird. Römer 12, 1 und 2. Da kommt auch dieses Wort Metamorphein, also dass ihr verwandelt werdet in eurem Denken, damit ihr erkennen könnt, was das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene seid, was Gott will. Das alles beginnt damit, dass ihr bereit seid, es geht nicht nur um mich. Ich lebe, sagt Paulus, aber jetzt lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich gebe mich ihm hin. Ich gehe das Wagnis ein, das wird darin deutlich, etwas schmerzhaft aufzugeben als Ausgangspunkt für neues Leben. Und da wird es für mich schon sehr konkret. Da kamen mir so Fragen im Blick auf Beziehungen. Beziehungen, die tote Hose sind. Ehen, wo nichts mehr, fast nichts mehr, vielleicht noch so eine lodernde oder so eine glimmende, ein glimmender Docht ist, dass da wieder eine lodernde Flamme draus werden kann. Auch Leidenschaft fürs Leben, heute hier zu sein, im Beruf oder für die Gemeinde zu sagen, ich will da nicht einfach nur präsent sein, sondern ich bin echt da. Manches Mal braucht es dazu genau das, was das Weizenkornprinzip deutlich macht. Und das meint Jesus, wenn er sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben hasst, der wird es gewinnen zum ewigen Leben. Da stehen interessante Worte, dass für das erste Leben steht Psyche und für das zweite geht es ums ewige Leben. Und vom griechisch-hebräischen Denken oder vom damaligen Denken her überhaupt war klar, da geht es jetzt nicht um Lieben und Hassen, wie wir das verstehen, sondern heute würde wahrscheinlich das so formuliert, wer die Prioritäten richtig setzt. Wer nur egoistisch lebt, der wird verlieren. Der wird sich selber verlieren. Du kannst alles für dich einsetzen und du wirst sterben. Du kannst der reichste Mensch, der tollste, das, was weiß ich, alles Tolle haben. Du wirst sterben. Aber wer bereit ist, das alles einzusetzen, sagt Jesus, für mich, der wird ewiges Leben bekommen. Das ist mit diesem Weizenkorn-Prinzip gemeint. Nicht auf dem Ego-Trip unterwegs zu sein, sondern die Prioritäten richtig zu setzen. Bereit zu sein. Jawohl, Jesus, ich gebe mich dir hin. Ich gehe mal dieses Wagnis, dieses Risiko ein. Und dann merkt man, vielleicht muss man wirklich was ganz konkret aufgeben. Das, was mir Zeit frisst, was mir es unmöglich macht, meine Ehe zu pflegen, was mich gefangen nimmt. Wir wollen Jesus sehen. Nein, ich kann Jesus nicht mehr sehen, weil ich so gebannt auf das und das und das und das starre. Also er wird sehr konkret. Was muss ich loslassen? Das stellt uns sozusagen dieses Weizenkornprinzip als Frage. Was muss ich loslassen, um Neues empfangen zu können? Und vielleicht auch Neues zu erleben? Bin ich dazu bereit, etwas durchaus mir Wichtiges, Wertvolles, vielleicht Liebgewordenes zu sagen und jetzt gebe ich das ab. Ich gebe das hin. Ich gehe dieses Wagnis ein. Ich weiß noch nicht, was draus wird. Und ich komme mir in der Situation vielleicht sogar als Verlierer vor. Und irgendjemand im Hintergrund redet mir ein, das war jetzt falsch. Nee. Halt fest, halte fest, was du hast. Nein, lass los. Gib's hin. Gib's hin im Vertrauen darauf, dass Gott etwas draus machen kann. da habe ich kein Beispiel und da habe ich auch keinen Vorschlag. Vielleicht wisst ihr selber ganz genau, was da bei euch dran ist, im Blick auf euer persönliches Leben oder im Blick auf eine Beziehung, im Blick auf Gemeinde. Was muss ich loslassen, aufgeben, um Neues zu empfangen oder zu erleben? Glauben heißt an diesem Punkt manchmal ganz bewusst den Sprung zu wagen. Ich habe in der neuen Ausgabe von Aufatmen ein kurzes Bild gelesen oder mitbekommen, das ich euch zum Schluss weitergeben möchte. Ich glaube, es war Henry Nouwen, ein amerikanischer Seelsorger, der eine Zeit lang mal mit Artisten im Zirkus unterwegs war und dann ins Gespräch gekommen ist mit einem Trapezkünstler und ihn gefragt hat, wie macht ihr das eigentlich? Du schlägst da deine Saltis und wirst dann aufgefangen. Ja, wie kriegt ihr das hin, dass das klappt? Das ist ein hohes Risiko, das ist ein absolutes Wagnis. Und dann hat er gesagt, es gibt einen Springer und es gibt einen Fänger. Der Springer springt, der Fänger fängt. Ich bin der Springer und Joe ist der Fänger. Und wenn ich springe, dann habe ich nur eins zu tun. Ich springe und strecke meine Hände nach vorne. Und wehe, ich versuche, ihn zu greifen. Dann können wir beide abstürzen. Er ist der Fänger. Er fängt mich auf. Es ist reines Vertrauen. Und da braucht es natürlich manchmal Vertrauensübungen. Aber es ist reines Vertrauen. Ich springe und er fängt mich auf. Das ist das Wagnis des Glaubens. Jesus sagt, ich bin der Fänger. Spring. Lass was los, vielleicht sogar dich selber, dein Leben los. Und ich werde dich fangen. Ich möchte beten. Und Herr, du weißt, wo das uns jetzt selber am stärksten berührt. Du warst bereit, dein Leben hinzugeben und hast es uns gezeigt und erlebt, wie du selber ja aufgefangen wurdest und ja zum Fänger aller Fänger wurdest. Nun hilf uns, loszulassen, zu springen und zu erleben, dass aus dem eine wunderbare Erfahrung werden kann, weil du uns ergreifst. Amen.